So, herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid vom Wind nicht weggeweht worden und ihr sitzt heil daheim. Genau, heute als Sendegast und ein ganz tolles Buch habe ich von diesem Sendegast, habe ich Michaele Kundermann hier im Studio. Und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, das ich so verschlungen habe. Es heißt Emotionale Stresskompetenz. Die Kunst der Selbstberuhigung. Herzlich willkommen, Michaele. Ich freue mich, dass du da bist und dass du quasi heute uns Einblicke in dein Schaffenswerk gibst. Ja. Erzähl ein bisschen über dich und führe dann dorthin, wie kam es, dass du dieses Buch geschrieben hast? Was hat dich bewogen, dass du dieses für mich auch sehr wichtige Werk einfach mal niedergeschrieben hast?
Ja, erstmal vielen Dank. Schön, dass wir ein bisschen darüber plaudern können hier. Ja, ich habe mit dem Thema emotionale Kompetenzen mich schon sehr, sehr lange beschäftigen müssen in meinem Leben. Der Hauptgrund ist, dass ich selber das Gefühl hatte in meiner Jugend, ich war völlig blockiert emotional und ich wusste aber nicht, was da los war. Ich konnte damals auch mit niemandem drüber reden. Irgendwann kam ich dann zu dem Schluss, mit mir stimmt was nicht und das muss ich einfach ertragen. Bis ich dann anfing, immer mehr Hinweise zu bekommen, wie man mit diesen, was dahinter steckt, hinter diesen emotionalen Blockaden, ich hatte das Gefühl, ich kam gar nicht aus mir raus, ich konnte gar nicht frei mich leben, weil so viele Ängste in mir waren. Und dann habe ich über viele Jahre an mir selber arbeiten dürfen, sehr viel kennenlernen dürfen und gesehen, da kann man ja unheimlich viel drüber wissen, da kann man ja unheimlich viel drüber lernen. Und irgendwann habe ich mich echt gefragt, warum lernen wir das nicht in der Schule? Das sind doch so grundlegende Dinge, um das Leben ja frei zu gestalten, um sein Leben zu genießen, um Lebensfreude zu haben, anstatt gebückt durch die Gegend zu laufen.
Genau, also ich lese mal so ein bisschen aus deiner Vita. Also du bist Expertin für emotionale Kompetenzen, für Stresskompetenzen. Du bist auch Speakerin, du gibst Training, du machst Coaching, Mediation, Moderation und bist auch dann Autorin, wie wir halt jetzt auch schon an diesem Buch sehen, emotionale Stresskompetenz, ja, die Kunst der Selbstberuhigung. Darum geht's heute eine Stunde lang und meines Erachtens ist das sehr wichtig, vor allen Dingen im Zwischenleben, in der Familie, in der Firma, überall haben, also von meiner Erfahrung aus her, hat der Mensch heute Stress und Stress ist in dem Sinne selbst gemacht. In vielen Fällen musste ich auch lernen, habe ich auch ganz am Anfang nicht glauben wollen, weil ich immer so mich als Opfer gesehen habe von den bösen, dominanten Menschen um mich herum. Aber dann habe ich auch gelernt, okay, es liegt an mir, wie ich die Sachen wahrnehme. Genau, okay, Michaela, du hast quasi deinen Weg genutzt und bist quasi von dem Status, dass du so gesagt hast, warum ist das so, hast du dich kundig gemacht und bist jetzt quasi ins Aufblühen gekommen und hast ein Buch geschrieben.
Genau, aus all dem, was ich eben gesagt habe, ist letztlich entstanden das, was du gerade gesagt hast, was ich jetzt inzwischen mache, weil ich bin einfach der Meinung, das müssen Menschen einfach wissen, weil wir schlagen uns so sehr mit emotionalen Konflikten herum, mit ungelösten, wir verdrängen sie, wir betäuben sie, aber meistens schaffen wir es nicht, sie zu lösen. Wir wissen gar nicht, wie wir das lösen können, wie wir sie dauerhaft transformieren
können. Willst du mal den Text auf der Rückseite von deinem Buch vorlesen?
Tief in unserem Innersten verbergen sich die Ursachen und Lösungen für Stress. Aber auch die Ursachen, das ist auch wichtig. Stress nimmt uns die Lebensfreude. Die häufigsten Stressauslöser sind emotionaler Natur, laufen meist unbewusst ab und sind tief in uns verankert. Dieses Buch bietet Ihnen ein völlig neues Verständnis darüber, was in uns passiert, wenn wir in stressige Situationen geraten und wie wir Stress auf einfache Weise lösen können. Mit dem einzigartigen Konzept der Selbstberuhigung gelingt es Ihnen, mentale, körperliche und emotionale Ressourcen freizusetzen und Stressgefühle in gesunde Energie zu verwandeln. Das ist nämlich sehr wichtig, weil der Stress blockiert eine Menge Energie in uns. Und wenn wir das umdrehen können, haben wir wieder viel mehr Energie für unser Leben und für unsere Gesundheit zur Verfügung. Der letzte Satz: Stärken Sie Ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Kreativität, Konzentration und Ihre Lebensfreude.
Ja, Lebensfreude ist ja sowieso das Allerwichtigste. Genau, du hast da auch zwei schöne Begriffe erfunden. Einmal Panikum und einmal Heurikum. Und du hast so schön beschrieben, das sind zwei Autobahnen, zwischen die der Mensch wählen kann. Und aber vielleicht sollten wir so ein bisschen mal auf die ganz die Ursprünge unserer Menschlichkeit kommen, weil es ist ja so, dass wir noch aus der Steinzeit oder aus unserer genetischen Entwicklungsgeschichte noch ein paar Altlasten mit uns rumtragen. Also in den Zeiten, als es den Säbelzahntiger gab, da war quasi es wichtig, dass wir immer in Alarmbereitschaft waren, auf jede kleinste Veränderung reagiert haben, denn die hätte Gefahr bedeuten können. Und dafür war quasi, für unser Leben war Panikum ja wichtig. Vielleicht willst du jetzt weiter fortführen.
Genau, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, wie kommt das überhaupt zu diesem Stressmodus? Der Stressmodus ist ja unser Überlebenssystem. Ohne den wären wir jetzt gar nicht hier, weil der einzige Sinn ist, uns aus physischen Gefahren zu retten, damit wir überleben können. Und deswegen hat er natürlich auch diese Strategien wie kämpfen, fliehen oder erstarren. Das sind die drei Strategien des Stressmodus. Jetzt war natürlich früher der Säbelzahntiger und es gab auch viel gefährlichere Zeiten. Aber wir leben jetzt seit einer geraumen Zeit in einer Gesellschaft, in der wir relativ guten Wohlstand haben, in dem wir weniger physischen Gefahren ausgesetzt sind, in dem wir ganz viel Wissen zugänglich haben. Wir haben viel weniger physische Bedrohung. Was macht jetzt unser armer Stressmodus? Der hat nicht mehr so viel zu tun. Und trotzdem, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, wann warst du das letzte Mal in physischer Gefahr, also wann warst du letztes Mal in Überlebensgefahr?
Als mir vor einem Jahr, im August letzten Jahres, eine Eiche auf den Kopf gefallen wäre, beinahe.
Da hast du recht. Und das ist der einzige Grund, wann der Stressmodus in dir hätte ausgelöst werden dürfen. Das war das einzige Mal, wo das korrekt gewesen wäre, evolutionär korrekt. Aber wie oft warst du im Stress seitdem? Musst du jetzt nicht
gestern aufzählen. Nacht, als wieder Sturm war und die Bäume am Wanken waren. Ja.
Genau. Wir sind jeden Tag immer mal wieder im Stress und manche sogar im Dauerstress. Daran kann man erkennen, dass wir dieses archaische System, was sehr, sehr wichtig ist und auch sehr wirkungsvoll ist, dass wir es eigentlich falsch benutzen. Und das nenne ich den emotionalen Stress. Also ich würde sagen, 99,5 oder 0,9% des Stresses, den wir haben, ist emotionaler Stress. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem. Denn kämpfen, fliehen, erstarren nützt ja jetzt nicht mehr so viel. Ne?
Also ich verwickel mich in Mobbing. Und da fällt mir das wirklich auf. Also ich habe mich manchmal gefragt, warum können die Menschen nicht einfach sich erfreuen, dass es ihnen so gut geht? Stattdessen fokussieren sie sich auf jedes Haar oder jeden Krümel, der in der Küche nicht aufgewischt wurde, und regen sich darüber auf.
Oh. Genau, in dem Fall machen wir den Krümel in der Küche zum Überlebensproblem. Ja? Als wäre das ein Angriff auf unser Leben.
Genau,
ja?
Da wird eine Mücke an den Elefanten.
Und wir müssen eins wissen, der Stressmodus ist ein Automatismus. Der löst sich automatisch aus und er hat einen ganz starken Anker. Und das ist Bedrohung. Der Stressmodus muss nur eine Bedrohung wahrnehmen. Und schon rennt die Feuerwehr, sagt man, drückt sie aus, ne, die Stressfeuerwehr.
Und das ist ja, was ich als bedrohlich ansehe, ist ja auch immer individuell. Für den einen ist so ist ein Wort einfach neutral, hat keine Bedeutung negative Bedeutung damit verbunden mit dem Wort. Für den anderen, der mit diesem Wort Alarm oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist dieses Wort quasi eine rote Signalampel und dann geht er unter die Decke und könnte am liebsten aggressiv werden.
Und wichtig ist, dass wir uns fragen, was löst überhaupt diese emotionale Bedrohung aus? Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Wir brauchen inzwischen keinen Säbelzahntiger mehr, das schaffen wir selbst.
Genau.
Und die Frage ist, wie machen wir das?
Und wie kommen wir wieder raus?
Genau. Und vielleicht kann ich kurz mal dazu sagen, ich habe wirklich über 15 Jahre Stressmanagement-Seminare gegeben. Ich bin nicht auf diese einfachen Lösungen gekommen, auf die ich dann irgendwann gekommen bin. Dann fiel es mir wie ein Schuppen von den Augen. Das ist ja so einfach. Warum fällt uns das nicht auf? Aber das, was vor unseren Augen ist, fällt uns sowieso oft nicht auf. Es gibt einen einfachen Mechanismus und der heißt, wenn ich Widerstand gegen irgendetwas entwickle, was immer es ist, und sei es, dass es heute regnet oder stürmt, dann erschaffe ich automatisch eine emotionale Bedrohung. Und das will ich einfach mal erklären. Also das heißt, ich wehre etwas ab, das will ich nicht. Mein Stressmodus hört zu und erkennt, dass der Sturm, sagen wir mal, heute ist ja wirklich Sturm, ne, eine Gefahr für mich ist. Und sofort drückt er aus, weil ich habe in dem Moment eine Bedrohung definiert, eine emotionale Bedrohung. Natürlich kann ich auch sagen, ich will nicht, dass meine Kinder schreien, ich will nicht, dass mein Partner mich nervt, ich will nicht, dass mein Nachbar mich nervt. All das, jedes Mal erschaffe ich eine emotionale Bedrohung. Und der Stressmodus kann nicht anders als ausrücken. Er muss ausrücken. Und so schaffe ich emotionale Bedrohung. Wenn ich jetzt aber sage, ich mag meinen Nachbarn nicht, der bleibt ja so, wie er ist, dann bleibt auch diese emotionale Bedrohung bestehen. Das heißt, mein Körper ist dauernd im Alarmzustand. Der Stress ist ja dauernd, der möchte dauernd, dass ich das Problem löse durch Kämpfen, Fliehen, Erstarren. Und mein Immunsystem und mein Nervensystem fährt Achterbahn.
Ja, Stress ist ja auch definitiv zellschädigend, schwächt das Immunsystem. Und und vor allen Dingen schwächt auch, beziehungsweise schädigt das Herz. Weil wenn ich Stress habe, ist Adrenalin im ganzen System. Die Blutgefäße verengen sich und alles ist in Anspannung. Und wenn ich im Dauerstress bin, dann nicht mehr entspannen kann und nicht mehr runterkomme, dann verengen meine Gefäße und irgendwann heißt das dann Herzinfarkt, aber auch Depressionen. Und weil die ganze Chemie, die eigentlich auch Wohlbefinden produzieren soll, nicht mehr gefordert ist. Also Serotoninproduktion ist dann lahmgelegt. Und und vor allen Dingen auch das Herz ist ja wichtig, dass in dem Sinne, ich fand das so interessant, dass du in deinem Buch geschrieben hast, dass in 70 Jahren im Schnitt der Mensch für 6,5 Milliarden Watt Strom mit dem Herzen produziert. Mhm. Und dass es wesentlich viel, viel mehr Verbindungen hat, quasi das Herz mit dem Gehirn, als das Gehirn. Wie wird das da?
Gehen mehr Nerven vom Herz zum Gehirn als vom Gehirn zum Herzen.
Genau, und deshalb.
Das Herz hat seinen eigenen Takt,
eigene Intelligenz und auch sein eigenes Wesen. Und das, finde ich, hat uns in der Schule auch niemand gelernt, weil dort wird ja alles forciert auf Wissen, auf Denken, auf Analyse und nach dem Motto auf Intuition und auf Herz und Empfindungen hören, wird in der Schule nicht gelehrt. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr wichtig, dass ich lerne, wie kann ich mit meinem Herzen kommunizieren. Es gibt ja Herzensübungen. Erzähl mal beispielsweise, wenn jemand jetzt im Stress ist, wie kann er mit einer Übung in sein Herz reinkommen?
Ja, das ist jetzt schon ein nächster Schritt.
Okay, wollen wir erstmal die Vor.
Genau, ich würde gerne erst nochmal das andere, weil diese Grundlagen sind so wichtig, wenn man die begriffen
hat. Okay, genau. Dann machen wir
nochmal Grundlagen. Ich muss nochmal zurück zu diesem Widerstand, ne? Denn das ist eine ganz wichtige Frage. Wir kriegen oft gar nicht mit, wie wir den emotionalen Stress erzeugen. Es ist der Widerstand, den wir erzeugen. Und die Frage ist natürlich, wie können wir vermeiden, dass wir diesen emotionalen Stress erzeugen? Und da braucht man nur eins und zwei zusammenzuzählen. Was ist das Gegenteil von Widerstand?
Loslassen.
Oder?
Annehmen.
Annehmen, genau. Also, in dem Moment, wo ich sage, okay, es stürmt heute, es regnet, wunderbar, ich nehme das einfach an. In dem Moment muss meine Stressfeuerwehr ja nicht ausrücken. In dem Moment kann mein Nervensystem ganz fröhlich im Flow sein, alles ist wunderbar, mein Kopf bleibt kreativ, das Gehirn verschließt sich ja auch, wenn ich im Stress bin, das Gehirn bleibt offen und auch meine Wahrnehmung bleibt offen. Und das ist der Haupttrick, ist, egal was passiert, egal wie die Lebensumstände sind, zuerst einmal annehmen, was ist, damit man erst gar nicht in den Stress kommt. Denn sobald, wie du eben gesagt hast, das Adrenalin und das Cortisol im Körper schon saust, dauert es manchmal Tage, aber mindestens Stunden, bis wir wirklich wieder ganz unten sind. Der erste Trick ist, den Stress erst überhaupt nicht auszulösen, indem ich zuerst mal annehme, was ist, zuallererst. Jetzt höre ich natürlich schon viele Hörer sagen, ich kann nicht alles annehmen, das geht doch gar nicht, auf keinen Fall, das ist ja unmöglich. Doch, kannst du, denn das ist nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt, wenn du nämlich ruhig geblieben bist, wenn dein Körper in einem guten Zustand bist, dann bist du auch kreativ, da findest du auch viel leichter Lösungen, du siehst auch aus ganz anderen Perspektiven, dann ändere, was zu ändern ist. Ja? Schritt Nummer eins, erstmal annehmen, was ist. Egal, was es ist. Und wie verrückt auch noch irgendjemand auf mich zukommt oder was immer mir jemand antut, erstmal akzeptieren, dass es so ist. Zweiter Schritt, ändern, was zu ändern ist. Und das ist das Allerwichtigste, dass ich das verstehe, weil es geht darum, erstmal das Nervensystem ruhig zu lassen. Denn das Nervensystem dauernd auf Achterbahnfahrten zu schicken, ich hatte ja eigentlich für das Buch einen heimlichen Titel. Und der Titel heißt Erbarmen für das Nervensystem.
Aber da bist du aber gleich so in der, also das, mit Assoziationen in der Kirche.
Moment. Wenn wir mal schauen, was unser Nervensystem alles ertragen muss, wenn wir es dauernd in den Stressmodus schicken, das wollten wir keinem antun. Wenn wir das einem Menschen antun, das wollten wir niemandem antun, aber unserem Nervensystem tun wir es unbewusst an. Und das wollte ich damit einfach mal bewusst machen, ne? Dass wir haben einen Körper, der wunderbar funktioniert, aber ihn dauernd auf Achterbahnfahrten zu schicken, das ist doch einfach unfair und auch völlig unnötig.
Beispielsweise, wir können jetzt ja das Beispiel aus deinem Buch nehmen. Du hast da einen Professor erwähnt, der obdachlos ist, der einmal im Jahr seine Frau besucht, sich vor die Haustür stellt und sie sieht ihn und lässt ihn nicht rein. Aber er fühlt sich in dem Sinne, weil er halt sie bestrafen will dafür und ihr zeigt, du bist dran schuld, dass ich obdachlos auf der Straße bin, weil du dich von mir getrennt hast. Das ist ja für sie Stress. Und an diesem Beispiel kannst du mir mal zeigen, wie sie reagieren kann, also wie sie diesen Stress verarbeiten kann, weil ich meine, es ist ja in dem Sinne, einem anderen eine Schuldzuweisung machen, ist in dem Sinne, da gebe ich meine Verantwortung ab, weil kein anderer ist für in meinem Leben für irgendetwas schuld. Und wenn ich jemanden anderen quasi mit Schuldzuweisungen bombardiere, dann ist das ein Gewaltakt. Und das ist ja dann auch Stress für die Person, die mit diesen Schuldgefühlen bombardiert wird. Und da ist es ganz wichtig, dass ich weiß, erzähl einfach mal den Vorgang. Was mache ich, wenn mich jemand mit Schuldgefühlen gängeln möchte? Wie komme ich aus diesem Stress raus?
Da hast du natürlich ein sehr extremes Beispiel
ausgesucht. Aber das findet doch tagtäglich statt.
Ja, genau. Und also, das ist ein krasses Beispiel, das macht es sehr deutlich. Schuldgefühle sind natürlich eine enorme Bedrohung für unser emotionales System. Sie sind einfach eine Bedrohung, weil keiner will schuldig sein. Wenn irgendwo was passiert ist, dann heißt es immer, ich war es nicht, nein, ich wusste das nicht. Das haben alle schon immer so gemacht. Ne?
Die VVVs, gell?
Genau,
also,
genau.
Wie heißt das? Verleugnen? Mhm. Da gab es ja diese drei.
Ich weiß es jetzt auch nicht.
Ja, ich guck mal, ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben, aber die fallen uns nachher wieder ein. Okay, also.
Genau. Also, Schuldgefühle sind sehr, sehr destruktiv, muss man sagen, weil sie keine Lösung finden. Weil Schuldgefühle stammen immer aus der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit, was kann man da ändern?
Nada.
Nichts. Ja? Und wenn ich nichts ändern kann, wie fühle ich mich? Ohnmächtig. Also Schuldgefühle verbinden mich immer mit der Ohnmacht. Die einzige Antwort auf Schuldgefühle kann nur sein, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung. Weil Verantwortung zeigt in die Gegenwart und in die Zukunft. Und was kann ich in der Gegenwart und in der Zukunft ändern? Einiges.
In der Gegenwart kann ich alles ändern, ja. Also im Hier und im Jetzt.
Genau, ich habe die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und deswegen geht es immer darum, wenn ich Schuldgefühle fühle, in die Verantwortung zu gehen und zu ändern, was zu ändern ist. Und vor allen Dingen, Schuldgefühle entstehen auch automatisch aus Verurteilung. Immer wenn wir verurteilen, entsteht Schuld. Und da haben wir einen ganz, ganz großen Aktivator von emotionalem Stress, ist Verurteilen. Verurteilen erzeugt immer Schuld. Aber das Dumme ist, dass das Ganze dann eingefroren wird. Wenn ich verurteile und es entsteht eine Schuld, wird das Ganze in der Vergangenheit eingefroren und es gibt keine Lösung. Ich muss also in die Gegenwart kommen und deswegen erstmal aus der Verurteilung raus und dann Verantwortung übernehmen.
Genau. Also jetzt in diesem Falle, wo die Ehefrau ihren Ex-Mann da als Obdachlosen vor der Haustüre sieht, nimmt sie erstmal an, dass er dasteht.
Genau.
Und dann.
Gut, dann kommen wir wieder zu dem Beispiel zurück. Sie könnte also erstmal sagen, okay, er versucht mich hier zu manipulieren. Ich meine, man muss ja auch überlegen, dass er bereit ist, sein ganzes Leben lang auf der Straße, also ein ganzes Jahr auf der Straße zu leben, nur um einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten übrigens, seiner Frau Schuldgefühle zu machen. Das ist schon eine sehr starke Intention.
Ja, das ist.
Und die Frau könnte natürlich dann sagen, okay, ich nehme das erstmal an, dass er das macht. Und im zweiten Schritt können wir uns zusammensetzen und mal einen Kaffee zusammen trinken. Lass uns reden. Das könnte sie zum Beispiel ihn zu einladen. Wenn er dann sagt nein und sein Spiel weiterspielen will, weil es ist ja ein Spiel, dann kann sie es nur akzeptieren und warten, dass er im nächsten Weihnachten wiederkommt. Vielleicht hat sie dann ein kleines Geschenk für ihn.
Ja, aber wichtig ist ja auch in dem Sinne, es gibt ja diesen Begriff, das ist vielleicht auch verurteilend, aber es gibt Menschen, die geben. Und es gibt Menschen, die nehmen. Und manchmal sage ich dann so, die toxischen Menschen. Und du sagst ja auch, das Herz ist ja nicht einfach so ein Ja-Sager, das alles hinnimmt. Es hat eine ganz große Klarheit. Und in dem Moment, wo es Nein sagt, ist es ein klares Nein. Und aber kein verurteilendes Nein, sondern es empfindet etwas als nicht stimmig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen das wissen, dass alles annehmen nicht unbedingt auch heißt, dass ich zu allem Ja und Amen sage.
Ja, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Erstmal möchte ich noch mal zu dem Obdachlosen zurück. Natürlich hat auch er null Verantwortung übernommen für seine Sache und er schiebt die ganze Verantwortung oder die ganze Schuld in dem Fall auf seine Frau. Ne? Das ist eben auch wichtig, dass wir auch immer Verantwortung für unseren Anteil an einer Situation übernehmen, sonst kommen wir aus diesem Rad nicht raus. Ne? Das Herz nun ist etwas sehr Ursprüngliches und es gibt ein Ja und Nein des Herzens, so wie du sagst. Ne? Dass, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ich gehe einkaufen, ich sehe zwei Kleider. Das eine Kleid, es gefällt mir einfach nicht und mein Gefühl sagt einfach Nein und das andere gefällt mir und sagt ja, ich kann es aber nicht erklären. Ja, das kommt von so einem Ursprünglichen. Das heißt aber nicht, dass das Kleid, was mir nicht gefällt, nicht gut ist. Weil es könnte sein, dass es zum Beispiel dir gefällt und dir richtig gut steht. Das ist keine Wertung. Wenn das Herz Ja oder Nein sagt, ist es keine Wertung. Es heißt nur, es passt jetzt für mich nicht. Punkt. Das heißt einfach, es passt jetzt für mich nicht. Oder manchmal mag ich das essen, manchmal das, ne? Und manchmal das eine überhaupt nicht. Das ist nur ein Gefühl, aber es heißt nicht, dass es schlecht ist. Und das ist ein Riesenunterschied zu verurteilen.
Okay.
Verurteilen heißt einfach, ich sage, irgendwas ist schlecht, irgendwas will ich nicht. Und das ist dann wie eingefroren. Aber das Herz ist ein Indikator für das, was zu uns passt. Und es ist noch viel mehr natürlich.
Und was ich in deinem Buch auch sehr interessant fand, war die Stelle, dass das Herz ja quasi sehr elektromagnetisch ist. Mhm. Und dass wenn jetzt beispielsweise der Chef in der Firma sich richtig aufregt und kommt mit diesem geladenen Herz ins Büro rein bei seinen Mitarbeitern, dann spüren alle im Raum diese Ladung in dem Herzen.
Das Herz hat ein elektromagnetisches Feld, das ist ungefähr 60 Mal stärker als das des Gehirns. Also wir sind ja elektrische Wesen, muss man ja sagen.
Elektromagnetisch, also
Bio. Ja, genau. Und jeder Gedanke ist ein elektrischer Strom und das sendet auch magnetische Felder aus. Und das Herz hat ein ganz großes elektromagnetisches Feld. Wenn man jetzt in einen Raum kommt, und das geht weit über 5 Meter hinaus, ne? Wenn man jetzt in einen Raum kommt, da sitzen Leute drin, die haben auch alle Herzen, die takten in ihrem elektromagnetischen Feld, dann berühren sich zuallererst diese elektromagnetischen Felder. Und man spürt manchmal, will ich hier sein in dem Raum, will ich mit diesen Leuten zusammen sein oder nicht. Und das spürt man schon über diese elektromagnetischen Impulse oder Resonanz.
Ne? Und was mache ich, wenn ich beispielsweise in einen Raum komme, wo ich das Empfinden habe, da sitzt jemand und das ist eine angezogene Handbremse? Dann kann ich nur gucken, dass ich in dem Sinne mich zentriere und meine Kraft bei mir lasse und...
Kommt jetzt darauf an, ob du in dem Raum sein musst.
Ja, natürlich. Ja, so, ja, ne? Ich kann da nicht
genau.
weg. Ja.
Aber wenn du in guten Zustand in deinem Herzen gehst, dann beeinflusst du automatisch die Herzen in deiner Umgebung.
Okay.
Ja? Und deswegen macht es ganz viel aus.
Ja,
genau.
Ja.
Wenn einer in einer Gruppe, sagen wir mal, da sitzen 100 Leute und einer flippt aus, der zieht die anderen richtig mit. Wir haben ja auch diese Spiegelneuronen. Auf einmal sind alle nervös und aufgeregt. Aber einer, der in seinem Herzen zentriert ist und in einem guten Zustand ist, der kann diese Leute auch beruhigen und er braucht gar nicht viel zu machen, weil es läuft automatisch schon über diese Herzfrequenz ab, ne? Also da können wir sehr, sehr viel tun, um in einem guten Zustand zu sein. Das Herz ist ein wunderbarer Transformator in uns. Das kann unheimlich vielen. Wir haben keine Herzensschulung in unserem Leben. Das ist ein Problem. Das heißt, wir sind viel zu selten zentriert in unserem Herzen und nutzen diese ungemeine Qualität, die da drin steckt, weil wir haben ja ein physisches Herz, aber da mit verbunden ist auch ein energetisches Herz. Und darüber finden auch Heilungen statt, ne? Also energetische Heilungen finden alle über diese Frequenz, weil es ist eigentlich eine Frequenz in uns.
Genau. Und wie wir in diese Frequenz uns hineinbegeben können, das gibt's dann nach dem nächsten Song. Bis gleich. So, hallo, da sind wir wieder bei Radio Überhaltung. Ja, mein Sendegast ist Michaele Kundermann und ihr Buch heißt Emotionale Stresskompetenz, die Kunst der Selbstberuhigung. Ja, wir waren ja vorhin stehen geblieben beim Herzen, dass das Herz ein wundervoller Stresstransformator ist. Und und dass wir eben selber wählen können, dass wir auf der Autobahn von Panikum fahren oder von Heurikum. Und Michaele, wo möchtest du jetzt weitermachen?
Ja, wir fahren weiter auf der Autobahn.
Okay, gut.
Ja, ich muss dazu ein bisschen ausholen. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, wie kann ich überhaupt vermeiden, in diesen emotionalen Stress zu kommen. Und wenn wir uns erinnern, das war, egal was passiert, zuerst einmal annehmen und dann bleiben wir in einem guten Zustand, dann können wir uns vernünftig um die Situation kümmern. Das gelingt uns aber nicht immer, besonders wenn wir an die Decke gehen, unter die Decke gehen.
Oder
weil wir erstmal die erste Reaktion, wir sind getriggert und dann flippen wir erstmal aus und das passiert mir genauso. Aber je schneller ich mich erinnere, Moment mal, will ich in diesem Zustand eigentlich sein? Je schneller ich mich erinnere, desto schneller kann ich rüberhüpfen auf ein anderes Nervensystem. Und ist es wirklich so, dass wir physisch haben wir zwei, ja, die alle Stresserfahrungen sind in einem bestimmten Teil des Nervensystems, da werden sie verarbeitet, da laufen sie. Und da werden auch alle früheren Stresserfahrungen, die wir schon mal gemacht haben, getriggert. Und dann gibt's ein Nervensystem, in dem laufen alle positiven Erfahrungen oder auch, ich nenne das auch Flow. Flow ist, kennen viele vielleicht, und dann ist man wirklich in einem guten Zustand, dann läuft alles dann in unser Nervensystem ruhig, unser Gehirn ist kreativ und offen und wir sind emotional schwingungsfähig, unsere Wahrnehmung ist offen. Das nenne ich Flow. Oder ich habe in dem Buch auch zwei Nervenzustände definiert, die das eine ist eben dieser Flow-Zustand, den nenne ich Heurekum. Das kommt aus dem griechischen Eu, das ist die Silbe für gut, Heurekum. Das ist ein Nervenzustand. Und damit fasse ich alles zusammen, was im Körper mit diesem Zustand zu tun hat. Den kennen alle, aber alle kennen auch den anderen Zustand, den nenne ich Panikum. Das sind alle Reaktionen des Körpers, alle Erfahrungen, alle emotionalen Erfahrungen, die mit Stress zu tun haben. Und ich möchte noch eine Definition machen. Wenn wir hier über Stress reden, dann meinen wir wirklich diesen negativen Stress, diesen Distress, ne? Weil, also wir meinen nicht den positiven. Manche meinen, Flow wäre ein positiver Stress. Das hat mal ein Wissenschaftler so definiert, der Selly. Aber ich sage, wenn wir Stress hier nennen, meinen wir den Distress, den negativen Stress. Und den nenne ich Panikum, weil damit ist alles zusammengefasst, was mit diesem Modus zu tun hat. Denn alleine schon das Wort Stress erzeugt Stress in uns. Und deswegen wollte ich das vermeiden, in dem Buch so viel darüber zu schreiben und habe es deswegen Panikum genannt. Und das macht es auch ein bisschen humorvoll, weil über Panikum können wir wirklich lächeln. Da gibt es auch viele Beispiele, wo wir wirklich lächeln können über unsere Panikumreaktion, wie wir sie auslösen, wie wir damit umgehen. Und das macht es auch ein bisschen menschlicher und Humor ist ja auch eine wichtige Stresslösungstechnik. Also Panikum und Heurekum. So, jetzt kommen wir nochmal zum Nervensystem zurück. Es gibt also einen Teil unseres Nervensystems, auf dem laufen nur Heurekum-Erfahrungen. Und ein anderer Teil, auf dem laufen Panikum-Erfahrungen, Stresserfahrungen. Und wir können nicht in beiden Nervensystemen, also gleichzeitig unterwegs sein. Und deswegen nenne ich das Autobahnen. Auf Autobahnen können wir auch nicht auf beiden Seiten gleichzeitig unterwegs sein. Hoffe doch nicht, ne? Also wir müssen uns für eine Seite der Autobahn entscheiden. Und genauso ist das in unserem Nervensystem. Ich muss mich im Prinzip oder ich kann mich in jeder Situation entscheiden, auf welcher neuronalen Autobahn ich unterwegs sein will. Wenn ich also reagiere mit Widerstand, mit Ablehnung, mit Verurteilung, dann wird Panikum ausgelöst und ich bin auf der Panikumautobahn unterwegs. Und das Dumme ist, dort treffe ich wirklich nur Leute, die mich nerven. Ich habe schon immer gewusst, der mag mich nicht. Und wenn ich da auf eine Raststätte fahre, erlebe ich auch nur Leute, die triggern alles, was mich nervt. Also es ist wirklich sehr unangenehm auf dieser Autobahn. Und die Frage ist nur, wenn ich jetzt doch schon mal da gelandet bin, wie komme ich denn jetzt wieder auf die andere Seite? Und das ist ganz einfach. Ich sage immer, auf der Panikum-Autobahn, da ist so ein Trampolin auf deinem Auto, wenn du da fährst. Und du kannst von dem Trampolin rüberspringen auf die andere Seite, auf die Heurekum-Autobahn. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du nachträglich, auch wenn du erst ausgeflippt bist, nachträglich die Situation erstmal annimmst. Da gibt's so einen ganz einfachen Satz zum Beispiel. Einfach, du sagst dir, das ist gut. Das ist gut. Ja? Das ist erstmal gut. Das behauptest du einfach ganz frech. Und schon weiß dein Stressmodus nicht mehr, wogegen er sich wehren soll. Du sagst ihm, das ist gut. Es ist keine Bedrohung mehr da. Damit entfernst du sozusagen die Bedrohung. Und Panikum hat nichts mehr zu tun. Fährt wieder zurück zur Feuerwache sozusagen. Ne? Und das ist jederzeit möglich. Das ist jederzeit möglich. Mir passiert das manchmal, wenn ich auf der Autobahn bin und ich muss an so einem Lastwagen in so einer Baustelle vorbei. Ist so ganz eng, ne? Da fahre ich so ungern vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich habe das auch.
Und dann, bevor ich dann durch diese Gasse fahre, sage ich immer zu mir, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und damit ich nicht in eine Stressreaktion komme und dann aus Versehen einen Fehler mache, weil auch im Straßenverkehr kann eine Millisekunde Fehler kann schon was Negatives auslösen. Und dann sage ich mir immer in so schwierigen Situationen vorher, das ist gut, damit mein Nervensystem ruhig bleibt, ne, und dann auch das ganz cool erledigt.
Ja, aber wenn ich entspannter bin, dann kann ich auch viel besser alles, dann habe ich bessere motorische Fähigkeiten, dann bin ich offen für Lösungen, dann ist die Welt einfach, dann fließt sie. Wenn ich verkrampft bin, dann das Gegenteil.
Und das, was ich hier mit dieser Geschichte eigentlich sagen will und kann, ist, wir haben jeden Moment die Entscheidung, auf welcher neuronalen Autobahn wir eine Situation erleben wollen. Manche Leute glauben, das geht ja gar nicht, das ist einfach so, ich komme in Stress, ich kann da nichts ändern und so. Das stimmt nicht.
Also Eckhart Tolle sagt, es gibt diesen Schmerzkörper, aber der ist ja nicht für ewig da, den kann ich ja auch quasi erlösen.
Ich kann etwas steuern, ne? Selbst wenn ich erstmal da reingeraten bin, denn der Schmerzkörper natürlich bringt mich erstmal in einen negativen Zustand unter Umständen, aber ich kann dann steuern. Und ich habe wirklich die Wahl. Und das ist das, was viele Menschen nicht glauben, dass sie die Wahl haben. Sie haben wirklich die Wahl zu entscheiden, auf welcher Autobahn sie eine Situation, die gleiche Situation, erleben wollen. Und das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch.
Was ich auch so schön fand, das war dieses eine Computerprogramm, diesen Freeze Framer. Da ist auf dem Monitor quasi ein Ballon, der mit einem Seil am Boden fest ist und der Finger ist an einem Sensor quasi fixiert. Und wenn ich entspannt bin, dann ist dieser Ballon schön am Fliegen und oben. Und wenn ich verkrampft bin, dann gerät der Ballon auf die Erde. Ich fand das total faszinierend, weil da merke ich ja, ob ich entspannt bin oder verkrampft bin. Erzähl mal von deinen Erfahrungen.
Möchte ich mal ein bisschen ausholen. Wir wissen, dass Emotionen ganz stark auf die Herzfrequenz sich auswirken. Und zwar, das gibt so einen Faktor, den nennt man Herzfrequenzvariabilität. Ja, das Herz, das schlägt mal schneller und mal langsamer. Das weiß jeder und das ist übrigens sehr gesund. Sehr gesund. Wenn wir aber im Stress sind oder wenn wir in einem guten Zustand sind, dann ist dieser Wechsel von schnell zu langsam ist ganz harmonisch, kohärent nennt man das.
Also wie eine Sinuskurve, aber...
Genau, rauf und runter, aber harmonisch. Wenn wir aber im Stress sind, dann wird diese Kurve inkohärent und das kann man messen. Man kann also messen, wenn ein Mensch in Stress ist, dann verändert sich der Herzschlag in einem inkohärenten Rhythmus. Und Emotionen wirken sehr stark auf unser Herz und das Herz transportiert dann auch diesen Stress übrigens ins Gehirn. Das Herz ist eigentlich in vieler Hinsicht der Auftraggeber des Gehirns, wo das Gehirn sein soll. Ob es sich öffnen soll, weil es ihm gut geht, der Person, oder ob sich das Gehirn verschließen soll. Ne? Und wenn wir im Stress sind, dann wird das Gehirn desintegriert. Das heißt, die beiden Gehirnhälften takten nicht mehr harmonisch zusammen, sondern jede versucht alleine das Problem zu lösen. Und
dann gibt es auch eine Hirn-Herz-Inkohärenz. Ja.
Ja, genau. Ne? Dann kommen wir, ja, genau. Und das kann man tatsächlich messen und man kann sich daran auch trainieren, was muss ich denken oder wie muss ich mit meinem Geist umgehen, wie muss ich mit meinem Geist steuern, damit mein Herz ruhiger wird, damit es kohärenter wird. Man muss mal überlegen, das Herz ist ja ein großes elektromagnetisches Feld. Das heißt, alle Zellen unseres Körpers sitzen in diesem Feld. Und wenn das Herz nervös schlägt, ja, inkohärent, dann werden alle Zellen nervös in meinem Körper, ne? Huch, was ist das denn? Wenn das Herz aber ruhig schlägt und sagt, alles gut, wie die Mama, ne, die ihr Kind beruhigt, so ungefähr, ne? Dann werden alle Zellen auch ruhig und arbeiten wieder ordentlich, lassen die Toxine raus und die Zellen funktionieren gut, die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen. Ne? Und ja, das ist das, was du gefragt hast. Ne? Und das ist aber auch einfach eine Art, wie man sich trainieren kann. Was bringt mich in Stress? Was bringt mich wieder raus? Das kann man an so einem Gerät dann testen.
Genau. Ja, weil das fand ich also so plastisch so schön, weil das eine ist so, ja, gelesen, aber dieses Bild, dass ich dann wirklich, weil manche Leute denken, ich bin ruhig, aber allein schon die Erwartung, dass der Luftballon oben bleibt, ist ja schon wieder Stress, weil jede Erwartung, es muss so sein, wie ich es gerne hätte, ist ja in dem Sinne nicht Fluss, sondern ist eine forcierte Kraftanstrengung und die ist natürlich wieder dann da, auch in dem Sinne, dass sie Stress verursacht. Mhm. Und das finde ich halt so schön, dass ich dann sehen kann, ob ich wirklich entspannt bin, sehe ich dann diesen Luftballon. Ja.
Also ich möchte mal auch, was sehr wichtig ist, Dinge anzunehmen oder einfach Dinge zu lassen, sein zu lassen. Ja. Auch zuzulassen zum Beispiel, dass dieser Luftballon eben mal sinkt oder zuzulassen, dass mir was nicht gelingt, ist übrigens auch was ganz Wichtiges. Das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, möchte ich nur mal unterscheiden. Gleichgültigkeit ist was völlig anderes. Gleichgültigkeit ist eine negative Emotion.
Genau, du hast ja die Stressfallen auch definiert, gell? Mhm. Als da wären Perfektion, sich mit anderen vergleichen und Verantwortung für andere übernehmen.
Genau. Also die wichtigste Stressfalle, muss ich sagen, ist wirklich das Verurteilen. Weil damit erschaffen wir permanent Bedrohungen. Und Schuldgefühle und all das sind Bedrohungen. Ne?
Wie war noch das Zitat von Abraham Lincoln? Ich möchte lieber jeden Menschen vertrauen und dann...
Ja, da geht's um Misstrauen. Also wir haben ja manchmal, je nachdem, was wir erlebt haben in unserem Leben, neigen wir zu Misstrauen gegenüber uns selbst und auch gegenüber der Umwelt, gegenüber anderen. Aber er hat mir mal einen Satz, habe ich bei ihm gelesen, der hat mich nachhaltig beeindruckt und ist auch eine Maxime für mich. Lieber vertraue ich jedem und werde manchmal enttäuscht, das hat er gleich eingepreist, ne, als dass ich jedem misstraue. Denn Misstrauen bringt meinen Körper permanent in den Stressmodus. Lieber werde ich manchmal enttäuscht, als immer im Stress zu sein, heißt es eigentlich auf gut Deutsch, ne?
Ja, und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Das habe ich für mich im Leben auch festgestellt, dass immer die Erwartung, dass von allen Ecken was Böses kommen kann, was eine Gefahr für mich ist. Das war eigentlich, bis ich 36 war, meine Grundhaltung. Ich bin aus dem Haus raus und ich habe erwartet, da passiert irgendwas, was böse ist, so in Anführungszeichen, oder was nicht gut für mich ist. Und bis ich erst dieses Vertrauen wieder in mich hatte, dass ich letztendlich weiß, in diesem Leben ist alles dafür da, dass ich lerne, dass ich wachse und dass ich ein erfülltes Leben mit Freude hier führe. Das ist eigentlich der Sinn eines jeden Menschen, dass er hier in diesem Leben vor Lebensfreude aufblüht und vor Glück, also glücklich ist und diese Fülle auch mit anderen Menschen teilt. Das ist das, wo es eigentlich hin soll. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz hören und eben ja erfahren, wie das geht. Und dafür kann ich noch gerne nochmal wiederholen, worum es gerade geht. Emotionale Stresskompetenz aus dem Buch. Genau, also quasi die Kunst der Selbstberuhigung. Und geschrieben ist dieses Buch von Michaele Kundermann. Genau. Ja, genau. Wir waren stehen geblieben bei Stressfallen. Und da hast du ja gesagt, Verurteilung ist das Heftigste, was man sich mit Stress, wie man sich Stress generieren kann.
Darf ich noch was sagen
natürlich.
Zu dem, was du eben gesagt hast? Ich glaube, es ist wichtig, uns bewusst zu machen, dass die Gedanken, die wir denken, erzeugen unsere Wahrnehmung. Je nachdem, welche Gedanken ich denke, bin ich schon auf der Heurekum- oder auf der Panikum-Autobahn. Denke ich jetzt Gedanken der Panikum-Autobahn, dann nehme ich komischerweise auch immer alles wahr, was dazu passt. Das heißt, ich werde, das, was ich denke, wird im Außen immer bestätigt, weil meine Wahrnehmung, mein Wahrnehmungsfilter stellt meine Wahrnehmung dann so ein, dass ich immer genau die Bestätigung im Außen bekomme für das, was ich sowieso schon denke. Das Außen ist also nicht unbedingt ein Abbild der Wirklichkeit, sondern es ist ein Abbild meiner inneren Wirklichkeit. Zuerst schaffe ich eine neuronale Wirklichkeit und das wird über meine Wahrnehmungs-, also über Augen, Hören, Sehen und Wahrnehmen, wird das zur äußeren Wirklichkeit. Und da habe ich ganz viele Stellschrauben, da kann ich ganz viel einstellen. Wenn ich morgens aus dem Haus rausgehen, denke, das wird furchtbar da heute. Heute habe ich dieses Gespräch mit meinem Chef oder mit dem Kollegen oder mit dem Kunden, was weiß ich. Das wird furchtbar und dann geht es schon gleich los. Dann schütte ich mir vielleicht schon eine Tasse Kaffee über die Hose oder die S-Bahn fährt zu spät oder ich verpasse sie. Oder und dann begegnet mir jemand auf dem Gang und der guckt mich gar nicht an und grüßt mich nicht. Ich denke, ich wusste schon, der mochte mich nie. Diese Kollegen, mit denen kann man... Ja, also ich meine, dann läuft eben alles schief, weil ich nehme nur Sachen wahr, die zu meinem Ursprungsgedanken gepasst haben, nämlich heute wird ein schwieriger oder ein schlechter Tag.
Genau, Panikum-Autobahn.
Dann bin ich auf der Panikum-Autobahn, da kann ich auch einen ganzen Tag draufbleiben, wenn ich nicht rüberspringe auf die Heurekum-Autobahn. Und diese Einstellung, mit der kann ich auch morgens losgehen. Ich sage immer, wir sollten nicht nur Eier, Butter, Brot und Kaffee frühstücken zum Frühstück, sondern auch ein paar positive Gedanken, nämlich über uns selbst, dass wir heute neugierig sind darauf, wie wir dieses und jedes Problem bewältigen oder auf die Menschen, denen wir heute begegnen oder was wir vielleicht von den Menschen erfahren, denen wir begegnen. Vielleicht manchmal Menschen können uns so viel lehren, auch manchmal nur durch Gesten. Und ich bin einfach offen dafür. Ich bin neugierig. Neugier ist übrigens eine sehr positive Emotion. Das erzeugt sofort Dopamin in unserem Gehirn, also dieses Antriebshormon. Und dann stelle ich mein ganzes System, meine Wahrnehmung, stelle ich im Prinzip auf die Heurekum-Autobahn ein, indem ich positiv auf den Tag zugehe. Selbst eine schwierige Situation kann sich total verwandeln, wenn ich positiv darauf zugehe. Was ich allerdings nicht machen darf, ist gleichzeitig dran zweifeln. So ungefähr, ja, ich gehe mal positiv auf meinen Nachbarn zu, aber im Hintergrund denke ich, aber eigentlich ist der doch ein, naja, ich sag's jetzt nicht. Das geht nicht. Man muss dann schon eindeutig denken, ja. Ich erwarte Positives von anderen Menschen. Dann werden sie mir auch Positives zeigen oder ich werde Positives wahrnehmen. Und ich kann vor allen Dingen in einem guten Zustand bleiben und ich muss nicht dauernd in dieser Hab-Acht-Stellung, was du eben beschrieben hast, ist ja diese Hab-Acht-Stellung. Oh Gott, dann könnte mir das passieren, dann könnte der mir das wollen, dann könnte das schieflaufen. Ja, mir hat mal ein Klient gesagt, ich erwarte immer das Schlimmste, dann kann mir auch nichts Schlimmeres passieren. Das heißt, er zahlt im Prinzip den Preis, dass er immer in einem schlimmen Zustand ist, weil er immer das Schlimmste erwartet. Das war aber seine Strategie und seine Lösung, damit er nicht noch mehr enttäuscht wird. Also, wenn wir nicht enttäuscht werden wollen, dann sollten wir unseren Geist einrichten oder einnorden sozusagen, damit unsere Wahrnehmung und auch unser Körper, alles folgt unserem Geist. Und deswegen sage ich, wir brauchen mentale Disziplin. Wir können nicht einfach wild in der Gegend rum irgendwas denken, was wir natürlich die meiste Zeit tun. Aber wenn wir wenigstens mal 5% am Tag mal bewusst denken, dann können wir eine Menge steuern in unserem Leben. Wir steuern unser ganzes Erleben. Und das ist großartig. Wir sind nicht kleine Frankfurter Würstchen, die hier ohnmächtig rumlaufen, sondern...
Ja, die Eigenverantwortung gehen und durch Selbsterkenntnis eben erkennen, erstmal, wo befinde ich mich? Bin ich jetzt gerade auf Panikum oder auf einer Glücksautobahn? Und und dann halt mich entscheiden, wenn ich merke, okay, ich bin nicht glücklich, mein Herz sinkt nicht vor Freude, dann weiß ich, okay, ich bin nicht auf der richtigen Spur. Dann darf ich erstmal sagen, ist alles gut, weil habe ich mir auch verdient. Nein, ich sag immer, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Und damit ich weiß, was ich wirklich in meinem Leben möchte, muss ich auch manchmal wirklich fühlen, was ich nicht möchte. Und deshalb sage ich auch, egal wie dick ich manchmal im eigenen Mist, der dann transformiert werden darf, in Dünger sitze, es hat seinen Sinn. Manchmal brauche ich die Erfahrung halt so intensiv, damit ich weiß, das habe ich jetzt voll ausgekostet und jetzt bin ich bereit für einen Spurwechsel.
Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass wir alle seit unserer frühen Kindheit auch traumatische Sachen abgespeichert haben. Wir haben natürlich alte emotionale Konflikte, die wir als Kind nicht lösen konnten.
Beispielsweise Scham, weil die Mutter uns nicht wieder quasi in den Kreis...
Ganz viele Möglichkeiten, ne? Weil ein Kind erlebt die Welt auch anders und da entsteht ein Konflikt auch durchaus in sehr normalen Situationen, ne? Ich habe mal zum Beispiel eine Klientin gehabt, die hatte immer Angst, verlassen zu werden, ne? Und was letztlich dabei rauskam, als Kind war sie mal... ist sie nachts aufgewacht und sie war alleine im Haus und die Eltern waren nicht da. Und dann hat sie gedacht, oh mein Gott, die Eltern haben mich verlassen. Obwohl die Eltern der Nachbarin gesagt haben, die soll mal nach ihr gucken, weil die Eltern waren im Kino. Ne? Aber dieser Schock, nachts aufzuwachen, die Eltern sind nicht da, die Eltern haben mich verlassen, der ist so tief in ihrem System geblieben, dass sie später auch mehr die Angst hatte, verlassen zu werden. Also das heißt, das ist eine ganz normale Situation, die eigentlich gar nicht traumatisch erstmal ist, aber ein Kind kann sie traumatisch erleben.
Genau, und das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht bewusst im realen Leben, aber sie hat halt im Erwachsenenleben jetzt Verlustangst.
Genau. Was unheimlich wichtig ist, ist, dass diese alten Sachen natürlich immer wieder ausgelöst werden im Leben. Die werden immer wieder getriggert durch bestimmte Situationen. Und das sind dann die Situationen, wo wir gerne ausflippen. Und da braucht man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Diese alten emotionalen Konflikte kann man auch lösen. Man kann sie wunderbar, man kann da auch sehr viel selber tun. Man muss nicht unbedingt zum Therapeuten gehen. Man kann das lernen. Und ich habe ein Hörbuch gemacht. Das heißt Free Your Heart for Success. Und da ist eine Übung drauf, die man selber machen kann, um diese alten emotionalen Konflikte zu lösen und diesen alten emotionalen Rucksack langsam loszuwerden.
Gib mal deine Homepage-Adresse durch, wenn jemand Interesse hat und das auch jetzt nachschauen möchte. Und
also zu diesem Buch ist es www.emotionale-stresskompetenz.com.
Okay, aber ansonsten, auch wenn du über dich gerne informieren will, der kann auch auf kundermann-consult.de
Besten einfach meinen Namen eingeben, da kommen mehrere Webseiten, da kann man sich dann eingehend informieren.
Okay, weil letztendlich, ich hatte halt auch immer so das Gefühl, dass diese Eigenverantwortung auch beim Herausfinden, wie komme ich denn jetzt aus meinen selbstgenerierten Themen wieder raus, in Eigenverantwortung mir wesentlich mehr Freude bereitet oder der Anfang, als dass ich dann irgendwo jemanden anderen konsultiere und sage, hier, ich habe da dieses und jenes Thema, wie komme ich da jetzt ran? Ja, also ich bin eigentlich jemand, ich möchte auch das eigentlich in Eigenverantwortung selber rausbekommen. So.
Genau, weil das Leben ist in Wirklichkeit, es ist kein Problem, dass wir alte emotionale Konflikte haben oder Traumen, weil jedes Trauma, das wir lösen, führt dazu, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir mehr über uns lernen und dass wir wirklich wachsen und uns aufrichten. Eigentlich ist das ganze Leben ein Prozess der Aufrichtung zu dem, was wir wirklich sind, das zu werden, was wir wirklich sind. Und diese ganzen Blockaden, wenn wir sie lösen, dann kommt ja das Wahre zum Vorschein, was wir wirklich sind. Und das ist unheimlich schön zu entdecken. Wir sind im Prinzip wie so ein eingepacktes Paket, wenn wir geboren werden. Und unser ganzes Leben lang haben wir die Möglichkeit, das auszupacken. Und es ist nichts wirklich abzulehnen, weil jede Situation, auch noch so negative Situationen, können uns sehr, sehr weit nach vorne katapultieren. Mir haben oft Leute gesagt, das war eine schwierige Situation, aber das hat mich so viel weitergebracht, weil die hat mich gezwungen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und auch bei mir, so wie ich eben angefangen habe, dass ich diese emotionalen Konflikte erstmal gar nicht kapiert habe, was da los war in meinem Leben, dass ich aber diesen Stress in mir hatte oder diese Blockaden, hat mich gezwungen im Prinzip, mich damit zu beschäftigen. Und daraus habe ich all das entwickelt und letztlich auch das Buch geschrieben, was jetzt vorliegt. Aber das war ein langer, langer Prozess und das ist ein Abenteuer. Wenn wir einfach sagen, das ist ein Abenteuer, mein Leben zu gestalten und zu leben, das ist, und Lust haben auf dieses Abenteuer, das ist großartig. Wir sind alle wirklich solche großartigen Menschen, aber manchmal sehen wir es gar nicht mehr.
Einzigartig vor allen Dingen. Ja. Und keiner ist so wie der andere. Jeder ist einzigartig und jeder hat seine eigene Aufgabe hier auf dieser Welt und keiner muss sich mit anderen vergleichen, was ja auch wieder Stress erzeugt.
Das ist auf jeden Fall das Dümmste, was man machen kann, sich mit anderen zu vergleichen, weil niemand in diesem ganzen Universum ist so wie du, hat die Qualitäten, diese Mischung aus Qualitäten und Fähigkeiten, aber auch aus Konflikten und Stärken und Schwächen, so wie du. Niemand hat dieses Rezept wie du. Und wenn du dich mit anderen vergleichst, dann ist das der erste Schritt. Ich sagte es immer, es gibt drei Wege zur Hölle. Das ist ein Weg zur Hölle. Der andere ist Perfektionismus, weil die Idee vom Perfektionismus, die kommt eigentlich daher, ich bin nicht gut genug. Ne? Ja. Und Perfektionismus, sage ich immer, ist ja auch langweilig fürs Gehirn. Ich will ja nicht ein bestimmtes Ziel erreichen, und dann habe ich es erreicht und was ist dann? Nein, ich will den Prozess des Lebens genießen,
genau.
Den Prozess
vor allen
zum Ziel.
Bei dem Perfektionismus ist ja dann auch so, für die restlichen 20% brauche ich genauso viel Zeit wie für die ersten 80.
Ja. Genau, also ich bin ja auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt oder zumindest kann ich mich da jetzt ein bisschen bremsen, aber es ist wirklich so, dass man für die letzten 20% Perfektion braucht man sehr, sehr viel Zeit, ne? Und das muss man sich klar machen, will ich das noch, ne? Das heißt nicht, dass man sich keine Mühe gibt, um Gottes Willen, sondern wirklich zu gucken, quäle ich mich jetzt oder macht's noch Spaß, so ungefähr.
Ja, ne? Das ist ganz wichtig, dass es Freude macht, und ich habe halt für mich auch selber festgestellt, ich habe zwar auch den Drang dahin, dass es wirklich toll sein und perfekt sein muss, aber dann sage ich mir auch irgendwann, nee, also so einfach einen Krümel liegen lassen. So, das macht mir schon wieder echte Freude, dass ich halt einfach sage, es ist nicht perfekt, ja. Es hat halt irgendwie noch seine Ecke und seine Kante und es ist was Spezielles. Und deshalb.
Der Punkt ist, unser Wert ist davon nicht abhängig, ne?
Genau.
Und aber wir machen unseren Wert davon abhängig. Und das kommt natürlich auch aus Erfahrungen der Kindheit. Und es ist ganz wichtig, wenn man da mal reinguckt und das mal hinterfragt, ne. Also Familienaufstellungen sind zum Beispiel ein wunderbares Werkzeug, um zu gucken, weil es kommt oft aus Sachen, die man da sehr gut sehen kann in Familienaufstellung. Warum glaube ich, ich bin nicht gut genug? Ne? Und wie kann ich das ändern? Ne? Was war denn der dritte Weg zur Hölle?
Moment, also es war einmal vergleichen, einmal.
Ach, Verantwortung für andere übernehmen, ja, die ihnen gehören. Das ist auch etwas ganz Interessantes. Das finden wir ganz oft in Familien oder auch in beruflichen Situationen, dass die einen nehmen ihre Verantwortung nicht wahr, andere übernehmen das dann ganz freundlicherweise. Aber es gibt ein Signal, wenn ich Verantwortung für jemand anders übernehme, dann hört es auf, mir Spaß zu machen. Und es kostet mich Kraft. Wenn ich Verantwortung für mich übernehme, kostet mich keine Kraft. Das fliegt. Aber wenn ich Verantwortung für andere nehme, die ihnen gehört, dann kostet es mich Kraft und dann stimmt das nicht.
Weil dann macht's keine Freude mehr.
Ich helfe dem anderen auch nicht. Die einzigen Menschen, für die es wirklich Verantwortung zu übernehmen gilt, ist Menschen in Notlagen, Kinder oder auch die Eltern, wenn sie wirklich pflegebedürftig sind. Aber vorher nie. Ne? Wir sind immer nur für uns selbst verantwortlich. Nicht mal für den Partner sind wir verantwortlich. Weil dann sind wir nicht mehr frei. Und wir helfen auch niemandem, der keine Verantwortung übernimmt, wenn wir es tun. Weil dann lernt er es auch nicht.
Ja. Ne? Und vor allen Dingen bei den Kindern ist es ja so, da gibt's ja diesen Begriff der Parentifizierung, dass teilweise die Kinder hingehen und Verantwortung übernehmen wollen für ihre Eltern,
das ist ganz oft,
weil die halt mit irgendwelchen Themen nicht klarkommen und dann wollen die Kinder dann eben ihre Mutter oder ihren Vater retten. Ja, retten, indem der andere dann, naja.
Also, das nennt man Verstrickung und sowas kann man wunderbar in Familienaufstellungen auflösen. Da gibt's viel zu lernen.
Ja, das ist ja eigentlich auch die Ursache von Stress, dass ich halt in dem Sinne mich nicht so annehmen kann, wie ich bin, weil ich das Gefühl habe, oh, ich habe Schuld. Da will ich nochmal dich fragen in Bezug auf das erlöste männliche Prinzip und das erlöste weibliche Prinzip, weil das ja auch sehr wichtig ist. Die meisten Menschen werden es nicht erfahren haben, aber ich finde, für mich war es eine Offenbarung, als ich das gelesen habe.
Ja, es gibt ja in jedem Menschen ein männliches und ein weibliches Prinzip. Und das ist einmal der Geist, das ist das männliche Prinzip und das Emotionale, das Gefühl, dass auch der Körper eigentlich, es ist weibliches Prinzip. Und wie kommunizieren die miteinander? Das ist sehr interessant, das machen wir uns oft gar nicht klar. Das männliche Prinzip ist eigentlich das Initiative. Das ist immer das, was nach vorne geht. Und so ist es auch, dass jeder Gedanke löst, oder jeder Gedanke ist der Auslöser und die Emotion ist rein empfänglich. Das Gefühl ist rein empfänglich. Es kann also nur antworten auf die Qualität der Gedanken. Wenn wir jetzt also negative Emotionen haben, dann hat ein Gedanke das ausgelöst. Zum Beispiel eine Verurteilung, eine Selbstverurteilung. Was sollen denn die Emotionen machen? Sie können nur antworten. Sie können nur empfangen und antworten. Und dann sagen sie halt Buh. Und dann denken wir, das ist aber die Emotionen, die stören mich aber. Die Emotionen müssen weg oder die müssen wir wegschieben oder was. Aber wir sehen nicht, dass die Emotionen sind gar nicht das Problem, weil sie spiegeln ja nur, sie antworten ja nur. Das Problem ist in unserem Geist. Und dort, und dann sind wir wieder genau da, wo wir eben waren mit der Panikum- und Heurekum-Autobahn. Im Geist wird es ausgelöst, positive oder negative Emotionen. Da startet es. Das männliche Prinzip ist das Initiative.
Ja, und vor allen Dingen ein warm unterstützendes, ermutigendes Prinzip, das aber jetzt nicht so wie bei Donald Trump, der Vater von Donald Trump hatte ihm ja gesagt, be a killer, be a king. Das ist nicht männliches Prinzip, das ist einfach nur Kompensation von...
Das ist schon ein männliches Prinzip, aber die Frage ist...
Unerlöst.
Ja.
Genau. Und das weibliche Prinzip ist ja in dem Sinne, dass dieses Wiederaufnehmen dieses Tankstellensein, dieses Wiederannehmen nach Konflikten,
das ist Herz, das ist die Herzfrequenz. Die Herzfrequenz ist in der Lage, das männliche und weibliche Prinzip zu integrieren.
Okay, genau.
Aber erstmal sind beide in uns in Kontakt und es wäre gut, wenn der Geist dem Weiblichen öfters mal ein paar positive Botschaften schickt, damit das Weibliche nicht Buh schreit, sondern Hurra, Yippie und applaudiert. Wir könnten unser ganzes Leben so gestalten, dass unser weibliches System, unsere Emotionen uns applaudieren.
Okay, so, das war jetzt quasi das Abschlusswort von Michaele Kundermann, ja, mit aus dem Buch quasi emotionale Stresskompetenz. Ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank, Gabriele, dass du, Michaele, dass du da
Vielen
bist.
Vielen Dank.
Habe mich sehr gefreut, dass du hier das Buch vorgestellt hast. Ja, und dann hoffentlich bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.